Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute mal das Thema Zeitmanagement anschauen. Du hattest ja ein Leben vor deinem Lehrerdasein, warst in der freien Wirtschaft tätig und da lernt man ja nochmal Zeitmanagement einfach nochmal ganz anders, weil da ist Zeit ist Geld. Wenn du jetzt mit diesem Skillset, was du da erlernt hast, auf verschiedene Kollegen, die du hast, in Sitzungen oder in deren Struktur guckst, wo siehst du da Unterschiede?
Es wird die Zeit festgelegt, also die Lehrerkonferenz dauert 2 Stunden und diese Zeit wird gefüllt. Das ist irgendwie egal, man muss da sein, es ist egal, ob produktiv oder nicht produktiv, man ist einfach da. Irgendwie, man ist dafür bezahlt, irgendwie diese 2 Stunden irgendwie da zu sitzen. Und das ist weder effektiv noch sinnvoll, noch das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich aus meinem früheren Leben quasi mitgenommen habe, dass ich weiß, dass meine Zeit effektiv genutzt werden muss irgendwie, damit ich nicht elendig lang an den Sachen quasi sitze.
Ich arbeite ja auch noch in der freien Wirtschaft und wenn wir Meetings haben mit verschiedenen Teams, die sich zusammen treffen, wird vorher immer ein Dokument ausgearbeitet und da wird dann genau geschrieben, was ist das Projekt und welche Fragen sind noch offen. Und dann wird eine Zeit dafür festgelegt, sagen wir mal eine halbe Stunde. Und dann werden diese Dinge genau in dieser Zeit besprochen. Du hast ja auch schon Lehrerkonferenzen dann erlebt, wo dann die Tagesordnungspunkte vorgelesen wurden am Anfang.
Genau, also bei der letzten Konferenz haben wir uns, waren alle anwesend und wir haben uns über die Mülltrennung im Lehrerzimmer unterhalten zum Beispiel. Also da merkst du einfach, dass wir null Effektivität haben. Also da reicht irgendwie eine kurze E-Mail mit dem Hinweis, alle mögen bitte irgendwie darauf achten. Wir müssen aber nicht, also stell dir vor, was diese 20-minütige Diskussion irgendwie gekostet hat. Also ich rechne immer, ich komme ja aus der Wirtschaft, ich rechne immer meine Zeit in Geld um. Und wenn ich überlege, dass 25 Leute anwesend waren, dass diese Diskussion bestimmt irgendwie 20 Minuten gedauert hat, dann stell dir vor, was das gekostet hat, was das tatsächlich dem Staat gekostet hat. Und dann sitze ich immer da und denke, das kann eigentlich nicht wahr sein, aber andere, die es nicht irgendwie, also die einen anderen Werdegang irgendwie haben als ich, die sitzen da und für die ist es halt total normal, weil sie das nicht anders kennen. Aber für mich ist es jedes Mal irgendwie, also und bei den Konferenzen, und das ist in der alten Schule wie in der neuen, es wird irgendwie vorgelesen. Also die Termine werden vorgetragen, die Punkte werden vorgetragen. Also man ist einfach nicht effektiv. Man weiß, die Leute sitzen da, die müssen da sitzen und man kann diese Zeit produktiv benutzen, aber aufgrund von Kapazitäten zum Vorbereiten wird es einfach nicht gemacht. Und dann sitzen wir da.
Und generell ist es ja so, bei Lehrern, die Gratifikation ist ja immer die Zeit eigentlich, ne? Gar nicht, wie gut man ist oder wie viel Erfolg man hat, sondern
auch nicht nach Engagement oder so, sondern man bekommt irgendwie für so und so viele Stunden ist Stufe E13, A13 oder wie auch immer. Und die ist festgesetzt. Es ist egal, wie viel du machst, ob du irgendwie und wie du es machst. Das ist völlig wurscht.
Und das Ganze erhöht sich dann, je länger du eigentlich im Job bist. Je länger du durchhältst,
umso höher deine Gratifikation. Aber das heißt nicht, dass du einen guten Job machst, dass du engagiert bist. Das heißt auch nicht irgendwie, dass du die ganze Zeit in der Schule bist. Das heißt eigentlich gar nicht. Das heißt nur, du bist im Dienst irgendwie. Und
wir wollen uns aber heute in der Folge um die engagierten Lehrer kümmern. Und so ein bisschen gucken, wie man seinen eigenen Job besser managen kann. Weil das eine Sache ist, wo ich denke, viele Lehrer fühlen sich überfordert. Und man kann dieser gefühlten Überforderung vielleicht entgegentreten, indem man einfach ein paar Änderungen in seiner Arbeitsweise vornimmt. Und ich denke, das Erste, Den ersten Bereich, den wir uns angucken wollen, ist die Struktur. Was würdest du sagen, wie sieht so eine ideale Struktur für dich zumindest aus?
Na, erstmal sollte sich jeder kurz mal hinsetzen, ein Stück Papier, einen Stift schnappen und überlegen, was mache ich denn alles? Also, dass man sich erstmal vor Augen führt, was man tatsächlich alles leistet. So, und das wird irgendwie von Lehrkraft zu Lehrkraft irgendwie unterschiedlich sein, ob man irgendwie nur Fahrlehrkraft ist oder Klassenlehrkraft ist. Aber schreibt doch mal alles, was ihr für die Schule macht irgendwie. Danach sortiert ihr das irgendwie entweder mit Farben oder nach Spalten. Was mache ich für die Klasse als Klassenleiter? Was mache ich als Fahrlehrkraft? Was mache ich irgendwie in sonstigen Gruppen in der Schule? Welche Aufgaben habe ich noch on top? Und dann sortiert ihr das irgendwie nach Kategorien. Und dann hat man schon einen Überblick, was man so alles irgendwie so macht. Dann kann man irgendwie priorisieren. Also dann geht es wirklich darum zu gucken, okay, so die Zeit ist vorgegeben, plus, minus. Und dann soll irgendwie in dieser Zeit sollen die Prioritäten irgendwie geleistet werden. Und das nach Prioritäten. Und das kann nicht immer alles irgendwie priorisiert werden. Also man kann nicht alles irgendwie machen. Man soll sich einfach Punkte festlegen, was ist für diese Woche auf jeden Fall Pflicht. Man nimmt sich irgendwie 2, 3 Punkte und die müssen wir auf jeden Fall beackern die Woche. Und dann gibt es irgendwie vielleicht noch Sachen, es wäre schön, wenn. Und noch ein Punkt ist, wenn ich noch die Zeit und Lust habe. Und damit wäre es schon mal irgendwie getan.
Da gibt es, glaube ich, auch eine Kategorisierung. Ich weiß nicht mehr, ob die... Es kann auch sein, dass es ein Hoax ist, das von einem der beiden, entweder von Truman oder Churchill stammt das, wo man so ein kleines Raster hat, wo man sagt, wichtig, unwichtig, sofort erledigen oder liegen lassen. Und dann guckt man immer, ist es wichtig und muss ich sofort erledigen? Ist es wichtig, aber ich lasse es trotzdem liegen? Ist es nicht wichtig und ich mache es sofort oder ist es unwichtig und ich lasse es liegen. Und je nachdem, wo man diese Aufgabe halt kategorisieren würde, erfolgen dann Handlungsanweisungen für einen selbst raus. Auch ein wichtiges Thema, was, glaube ich, viele Lehrer gar nicht so gut können, ist Delegieren. Also ich glaube, man nutzt viel Energie für Dinge, die man eigentlich delegieren kann, die einem vielleicht auch Spaß machen. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie saisonale Fensterdekoration. Du hast es ja dann irgendwann gemacht, dass du das teilweise an Kinder outgesourced hast und gesagt hast, das und das wollen wir machen. Wer Lust hat, bastelt was oder bringt was von zu Hause mit.
Genau, oder meine Referendarin, die war für Kunst irgendwie ausgebildet, die hat sich ein Jahr lang auch um meine Fenster irgendwie gekümmert. Also ich gucke, das bringe ich auch aus der Wirtschaft mit, ich kann irgendwie gut delegieren, also sei es beruflich als auch zu Hause. Ich habe den Überblick und ich kann irgendwie ganz klar machen und aufteilen und kontrollieren. Und dasselbe geht in der Schule auch irgendwie. Man hat in der Klasse irgendwie 20 bis 25 Kinder, die wirklich sehr gerne helfen. Und da kann man alles, also von Schneiden über Laminieren. Also viele Kinder, ich frage, wer hat ein Laminiergerät zu Hause? Oh, du. Und dann komme ich irgendwann mit ein paar Blättern irgendwie. Ich bringe auch die Laminierfolien mit, dann gibt es keine Kosten zu Hause. Und dann werden sie bei den Kindern irgendwie laminiert, kommen am nächsten Tag wieder, sind laminiert. Ist doch super, habe ich mir die Zeit gespart.
Und also, die Kinder sind stolz, dass sie was machen können.
Geholfen haben. Also da gibt es irgendwie einfach gucken, welche Aufgaben kann ich delegieren? Was muss ich wirklich selbst machen und wer kann mir helfen?
Gut, wie sieht so deine Struktur aus? Wie machst du das? Also du schreibst ja auf, oder die Zuhörer haben sie jetzt eine Liste, wo sie die ganzen Aufgaben aufgeschrieben haben. Wie bringst du jetzt Struktur in diese ganzen
Aufgaben? Ich priorisiere, ich gucke irgendwie, was ist, also wie du gesagt hast, irgendwie, was ist wichtig für jetzt, was muss sofort erledigt werden und was kann warten? Oder was wäre schön, aber dafür ist gerade keine Kapazität. Also was wäre schön, sind so zum Beispiel so Schilder. Ich habe letztens noch Schilder irgendwie für unser Lerntagebuch gemacht, damit die Kinder irgendwie ein paar Ideen haben. Die wollte ich schon länger machen, die sind schön zu haben, aber dafür war keine Zeit. Irgendwann wo ich aber wirklich Lust hatte. Also ich hatte einfach Lust, irgendwie die zu machen. Das war keine Pflicht. Wir haben auch ohne gelebt bisher. Also wir hätten auch weiter ohne gelebt. Aber irgendwann hatte ich Lust. Ich hatte die Zeit und dann habe ich mich rangesetzt. Das hat sich aber nicht nach Arbeit angefühlt, sondern ich hatte einfach nur Lust. So, und daran muss man einfach arbeiten. Also das wirklich so zu priorisieren, was ist wirklich wichtig. Zum Beispiel, ich nehme meine Arbeitszeit irgendwie so, ich arbeite 17 Stunden in der Schule, weil ich die 10 anderen beim Seminar irgendwie bin. Und diese 17 Stunden muss man quasi, damit man am Ende auf eine 40-Stunden-Woche quasi als Lehrkraft irgendwie kommt, muss man mal 1,5 irgendwie rechnen. Das wären dann bei mir 24 Stunden. Ich rechne aber meine Zeit ungefähr grob. Dann habe ich, also meine 17 Stunden sind so 60% meiner Arbeitszeit ungefähr. Und dann habe ich eine Vorbereitung und Nachbereitung vom Unterricht, das sind ungefähr 5 Stunden, weil 20%. Und dann habe ich nochmal sonstige Aufgaben als Klassenleitung und sonstiges, sind auch noch irgendwie 5 Stunden on top, 20%. Dann komme ich auf meine, so, und dann merkt man schon irgendwie, das macht irgendwie um die 6, 27 Stunden irgendwie die Woche, die ich für die Schule habe. Und diese Zeit, die ist Gesetz. Und das kommuniziere ich auch so. Also, ich sage, manche Eltern wundern sich, dass sie irgendwie 2 Tage auf eine Antwort warten, wenn sie eine E-Mail schreiben. Ja, ich bin nicht die ganze Woche in der Schule. Ich arbeite nicht Vollzeit für die Schule. Ich bin einfach in diesem Moment, wo ich nicht in der Schule bin, bin ich nicht im Schuldienst. So, und das ist eine Haltung, die muss man sich antrainieren. Den Kollegen muss klar sein, wir sind im Schuldienst, wir sind kein Dienstleister. Das heißt, die Eltern können gerne irgendwelche Erwartungshaltungen haben, die muss ich aber als Lehrkraft nicht füttern.
Also das ist dann so ein, da spielst du auf so ein bisschen selbstbestimmte Abrufen von E-Mails, wann antworte ich auf bestimmte E-Mails, also dass ich nicht jede E-Mail sofort beantworte. Man könnte die ja auch theoretisch schon schreiben, wenn man jetzt sagt, okay.
Mache ich auch manchmal.
Aber man schickt die dann halt später raus.
Ja, zum Beispiel. Ich erziehe meine Eltern tatsächlich. Also vor allem, wenn man Klassen übernimmt, ist es wichtig irgendwie, dass man klar irgendwie Grenzen setzt, sich auch abgrenzt. Ich rufe aber auch nicht mehr meine E-Mail jeden Tag irgendwie ab. Also es ist auch nicht irgendwie vorgesehen. Also mein Dienstherr gibt mir mehrere Tage sogar dafür. Und ich habe am Montag in der 2. Stunde die 1. Stunde quasi. Das heißt, am Montag prüfe ich meine E-Mails. Ich prüfe einmal am Mittwoch noch. Donnerstag bin ich nicht im Schuldienst, sondern prüfe ich irgendwie Freitag früh noch mal. So. Und meistens bereite ich nur die Antworten vor, aber ich antworte nie direkt auf eine E-Mail oder nur selten. Vor allem nicht bei schwierigen Eltern. Um einfach sie ganz anders zu erziehen. Und es kommt selten irgendwie was, aber letztens habe ich noch mal darauf hingewiesen, dass ich irgendwie von Mittwoch früh quasi bis Freitag früh nicht im Schuldienst bin und dementsprechend irgendwie nicht für die Schule arbeite in dieser Zeit. Das muss man den Eltern klar kommunizieren. Also die sind auch nicht irgendwie die ganze Zeit erreichbar. Wenn sie fertig sind mit der Arbeit, sind viele einfach fertig. Und als Lehrkraft ist es auch. Und meine Zeit kann ich mir selbst einteilen. Das heißt, keiner kann es mir irgendwie vorschreiben. Es sei denn, es ist Unterrichtszeit, die sind dann festgesetzt. Aber alles Weitere entscheide ich selbst. Das heißt, ich entscheide mich als Lehrkraft, wann ich meine E-Mails prüfe und wann ich darauf antworte. So, und das ist auch eine wichtige Haltung. Also man muss, es ist keiner da, der einzwingt, sofort zu antworten. Man kann sich das schon von der Seele frei schreiben irgendwie, dann kann man das auf Entwurf speichern und dann später verschicken. Also ich gucke auch irgendwie, wenn ich mal lustig bin, gucke ich doch öfters und dann bereite ich doch meine Entwürfe und ich verschicke aber diese E-Mails erst am Montag früh, wenn ich in der Schule bin, um einfach den Erziehungseffekt zu haben. Habe ich aber einmal am Wochenende beantwortet, dann wird einfach von den Eltern erwartet, man antwortet immer. Aber nein, am Wochenende gucke ich nur, wenn ich Lust habe. Das war's. Also, dass man sich Zeiten antrainiert, wann gucke ich meine E-Mails. Ich glaube, diese E-Mails irgendwie und diese Flut an E-Mails meistens, die Zeit, die kostet viel Zeit irgendwie und man fühlt sich so ein bisschen geiselhaft irgendwie genommen und das muss nicht sein. Also es ist eine freie Entscheidung. Das heißt, E-Mail-Konto runter vom Handy irgendwie, nur noch auf dem, also bei uns in Brandenburg ist es unser Schuhportal, ich gucke nur noch über Schuhportal. Das heißt, ich muss mich aktiv entscheiden, meine E-Mails zu prüfen. Das habe ich in der Hand. Und wenn ich sage heute nö, dann ist heute nö.
Du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du so ein bisschen feste Struktur für dich selber erarbeitet, wo du sagst, das sind die Zeiten, da arbeite ich in der Schule, die sind ja festgelegt. Und dann hast du ja die Zeiten, wo du den Unterricht, das machst du zu Hause, nicht in der Schule, da hast du ja kein Büro oder so. Manche haben ja dann irgendwie Räume, wo sie das machen können. Aber bei dir ist es dann zu Hause. Und da legst du dir so feste Zeitslots fest, wo du sagst, am Montag mache ich die Vor- oder Nachbereitung von der und der Zeit, am Dienstag dann und dann. Und innerhalb dieser Zeitslots hast du dann auch bestimmte Tage, wo du sagst, dann rufe ich bewusst meine E-Mails ab und mache zum Beispiel Elternkommunikation.
Genau. Also ich entscheide irgendwie, ich habe klare irgendwie Routinen. Der Sonntag früh zum Beispiel, der Vormittag ist irgendwie für meine Vorbereitung. Da bereite ich aber fast die komplette Woche quasi vor. Und damit ist es gut. Und dann habe ich Zeiten, an den Tagen beantworte ich die E-Mails, an den Tagen bereite ich Sonstiges vor, an den Tagen arbeite ich irgendwie für Gruppen in der Schule quasi und bereite Elterngespräche, bereite Konferenzen vor, also was so alles anfällt. Aber meine Arbeitszeit, die ist ja nicht unendlich. Also ich möchte auch Familienzeit, ich möchte Zeit für mich haben. Also muss ich einfach auf Papier haben, wie viele Stunden habe ich im Unterricht, tatsächlich, die sind fest. Und das Ganze rechnen mal 1,5 irgendwie und dann weiß man, wie viel Zeit man hinten ranhängen sollte. So, viel mehr drüber sollte man tunlichst irgendwie nicht tun. Und viele werden sagen, ich bin schon längst drüber. Ja, es kommt drauf an. Wenn ich zusammenrechne, bin ich auch jenseits von gut und böse. Aber das, der Rest, was ich mache, wenn ich es mache, mache ich es, weil ich es will. Und das ist der Unterschied irgendwie. Das ist der wichtige Unterschied und deswegen fühlt sich oft irgendwie nicht nach Arbeit an, das, was man gerne macht, irgendwie die Deko für den Klassenraum und die schönen Blätter und so, die mache ich nur, wenn ich möchte, wenn ich die Zeit dafür habe.
Und das kommt dann, oder die Aufgaben, die du dann innerhalb dieser festen Slots machst, kriegst du über deine Priorisierungsliste, wo du halt sagst, okay, Elternkommunikation habe ich jetzt vielleicht weniger Lust, aber mache ich in diesem Zeitslot, das muss gemacht werden. Ja. Klassenzimmerdeko ist jetzt nicht wichtig, aber habe ich Lust zu und das mache ich notfalls außerhalb dieser Zeitslots, weil es mir einfach Spaß macht. Und
ich habe es gerne ordentlich, also deswegen. Ich überlege aber immer irgendwie, okay, ich teile mir meine Woche und meine Zeit irgendwie auf und das. Ich weiß, okay, da sind Aufgaben, die müssen sein irgendwie. Und dann wiederum in diesen Aufgaben weiß ich auch irgendwie, wie kann ich mir selbst helfen. Zum Beispiel Kommunikation, E-Mails kann ich ganz viel mit KI mittlerweile machen. Also ich gucke, dass es irgendwie nicht mehr so zeitaufwendig ist. Und dann mittlerweile sage ich auch, es muss nicht alles perfekt sein. Also man muss irgendwie gucken, wo kann man Abstriche machen. Es muss nicht irgendwie, die E-Mail muss nicht 30 Mal irgendwie durchgelesen werden, bevor sie verschickt werden. Also meistens, ich schreibe die E-Mail, die KI unterstützt, ich lasse die Rechtschreibung nochmal prüfen. Wenn es harte E-Mails sind, lese ich die noch einmal vor, um sicher zu sein, irgendwie, dass es nicht ganz so hart ist. Und dann schicke ich das hier raus.
Also wie dein erster Schulleiter war es damals nicht, sondern Vorsitzender des Fördervereins mal gesagt hat, 80% reichen auch.
80% reicht, sage ich bei meinen Seminarteilnehmern genauso. Leute, wenn ihr mit dem Entwurf fertig seid, ihr habt es gelesen, die Rechtschreibung geprüft und ihr seid damit zufrieden, dann schickt das Ding einfach raus. Was rausgeschickt ist, kann nicht mehr bearbeitet werden, das Ding ist erledigt. Weil diese 20%, die man für die Perfektion braucht, die kosten so viel Kraft, das ist nicht notwendig. 80% reichen, wenn man Lust hat. Dann ja, die 20% sind auch cool, die mache ich auch. Ich kann es total nachempfinden, aber die müssen nicht. Die kosten richtig viel Kraft. Und deswegen 80% reicht. Und damit ist man trotzdem gut.
Lass uns nochmal auf die Haltung, weil du hattest ja die Haltung angesprochen. Lass uns da nochmal zurückkommen. eine Haltung, die du jetzt genannt hast, ist sozusagen so ein bisschen diese Selbstbestimmung der Zeit zurückzuholen, indem man zum Beispiel die E-Mails nur zu bestimmten Zeiten abruft und sich dann nicht so treiben lässt vom Druck, dass manche haben ja auch selbst noch Geräusche, wenn E-Mails irgendwie eintrudeln auf dem Handy und gucken dann sofort nach. Und wenn man das schon mal abstellt und wirklich nur noch gezielt reinguckt, würde ich sagen, ja,
wenn ist man es selbst entscheidet, das zu tun. Das ist also diese Selbstbestimmung ist halt schon so wichtig. Deswegen habe ich von meinen Sachen irgendwie alles komplett runter. Ich entscheide mich selbst, wann ich was irgendwie mache. Das ist irgendwie für mein Gefühl deutlich besser. Danach kann jeder auch noch mal gucken bei sich. Ich weiß, in der Schule bin ich überhaupt nicht effektiv. Also ich, egal wo ich mich aufhalte oder überhaupt irgendwie die Wege, die ich gehe in der Schule, um irgendwie was zu holen, ich brauche meistens ewig, weil jeder spricht dich an. Sei es die Kinder, sei es, also, und deswegen, ich kann in der Schule nicht vorbereiten. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, weil da arbeite ich wirklich irgendwie stundenweise sozusagen am Stück, damit ich effektiv bin. Aber in der Schule spricht dich jeder an. So, und du möchtest nicht jeden wegschicken, sondern deswegen mache ich in der Schule wirklich das Notwendigste und der Rest mache ich bei mir zu Hause im Büro. Das ist danach nochmal checken, wo sind die Zuständigkeiten, wer ist für was zuständig, denn ich bin als Lehrkraft nicht für alles zuständig oder verantwortlich. Ich hatte irgendwie am Anfang des Jahres gab es einen Vorfall im Hort und die Eltern haben mich gebeten, da zu intervenieren. Da habe ich gesagt, nö, ist nicht meine Baustelle. Solange sich das im Klassenraum nicht widerspiegelt, dass ich kann mit den Kindern arbeiten und sagen, welche Form des Zusammenhalts ich mir wünsche, was ist für mich eine Gemeinschaft, daran kann ich irgendwie, aber ich kann die Konflikte im Hort nicht lösen, das ist nicht meine Baustelle, nicht meine Zuständigkeit. Und genau so habe ich es den Eltern kommuniziert. Die fanden es am Anfang ein bisschen seltsam, der Hort hat sich aber bedankt irgendwie, weil dadurch hatte ich eine ganz klare Haltung und das macht die Arbeit irgendwie deutlich leichter.
Also das heißt, wir hatten jetzt einmal diese Selbstbestimmung mit der Zeit. Das nächste würde ich mal so umschreiben als sei nicht die Feuerwehr und lösch jeden Brand.
Ja, sondern nicht die ganze Zeit die Hand, sobald eine Arbeit irgendwie anfällt, sondern guck irgendwie, okay, was ist meine Baustelle und was ist es nicht? Und nicht alle Aufträge, die auf dich einprasseln, sind deine Baustellen. Gut sortieren, ja, meins. Nein, aber könnte ich trotzdem? Oder ganz klar nein. Und jetzt bei dem Problem mit dem Hort, es war wirklich eine Zuständigkeitssache. Ich kann als Schule nicht für den Hort intervenieren, funktioniert nicht. So klar kommunizieren, verständlich und dann ist die Sache gut.
Welche weiteren Haltungen haben dir geholfen, deinen Lehreralltag zu erleichtern?
Routinierte Arbeitsweisen, also auch einen routinierten Unterricht. Die Tatsache, dass wir irgendwie immer wieder Bauteile im Unterricht haben, die immer wieder kommen. Das heißt, die müssen immer wieder vorbereitet werden und dafür habe ich meine Slots meistens irgendwie am Sonntag, so dass ich weiß, die sind auch routiniert, weil ich muss sie nicht jedes Mal neu denken und neu formatieren und überhaupt, sondern ich muss nur die Inhalte austauschen.
Also dein Wochenplan ist ein Dokument mit einer gewissen Struktur.
Genau.
Und da ziehst du dann einfach die Bilder rein oder die Aufgaben.
Oder trage ein, welche Aufgaben erledigt werden sollen. Also es ist kein großer Schnickschnack. Und wenn ich die Zeit habe auf meiner Liste, steht irgendwie, ich würde gerne den Wochenplan anders gestalten, aber die Zeit habe ich noch nicht gefunden. Und das hat nicht die Priorität, weil das, was ich jetzt habe, ist auch okay. Also, aber wir haben die TÜ. Die TÜ muss auch immer gemacht werden, aber die ist halt routiniert. Das dauert nicht mehr lange, irgendwie, um sie zu machen. Also ich brauche keine 10 Minuten, um sie irgendwie zu fertigen. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch immer Bauteile im Unterricht selbst, irgendwie das Lesebahn, das Rechenbahn. Die sind alle automatisiert, irgendwie die laufen. Ich habe ganz viel Material. Das heißt, selbst wenn irgendwas schiefläuft, wenn der Kopierer morgen nicht funktioniert, dann kann ich immer auf das Material zurückgreifen. Also das heißt, es kommt keine Panik auf irgendwie. grundsätzlich würde ich irgendwie nie empfehlen, am Tag selbst zu kopieren, wo man die Sachen braucht. Das verursacht Stress ohne Ende. Ich habe meistens einen Vorlauf von einer Woche. Ich plane irgendwie mit einer Woche Vorlaufzeit, um sicher zu sein. Und dadurch komme ich entspannt irgendwie durch meine Lehrertätigkeit und Lehrerdasein.
Hilft auch mal bei Krankheitsfällen, ne? Wenn du krank bist und die Kollegen schon auf kopierte Blätter zurückgreifen können, die dann irgendwo bereit liegen.
Ja, wobei manchmal ist das auch irgendwie teilweise schwierig, weil meine Arbeitsweisen sind ein bisschen anders. Das heißt, meine Vorbereitung ist auch ein bisschen anders. Nicht jede Lehrkraft und vor allem Vertretungslehrkraft arbeitet gerne an Stationen oder in freien Arbeitsmodellen. Das heißt, das, was ich vielleicht vorbereitet habe, ist nicht unbedingt für die Kollegen geeignet. Also meistens muss ich in Vertretungsfällen doch ein bisschen nachjustieren. Aber ansonsten kann der Kopierer mal einen Tag streiken. Ist mir am Ende egal, weil meine Vorbereitung steht schon.
Durch die Woche Vorlauf, die
du hast. Durch die Woche Vorlaufzeit, ja. Da gibt es keinen Stress dadurch. Das ist echt entspannt.
Du hattest ja auch gerade gesagt, dass du jetzt schon viele Vorlagen hast, die du dann immer wieder nutzt. Also ein Tipp, den ich daraus ableiten würde, wäre, das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, sondern auf Bewährtes und Vorhandenes zurückgreifen. Das ist allerdings nicht immer möglich. Manchmal muss man Dinge halt irgendwie neu machen. Du nutzt aber in den Fällen meistens Tools. Was sind so Tools, die du einsetzt, wenn du neue Dinge erstellen musst?
Na, ich bin eigentlich große, akute Nutzerin irgendwie vom Worksheet Crafter tatsächlich. Also auch da mache ich irgendwie Werbung, aber wir haben keine Partnerschaft oder so.
Werbung im Sinne von, du bist eine zufriedene Nutzerin. Genau. Wir sind nicht verbunden in irgendeiner Art und Weise, sondern du nutzt es, bezahlst auch
schon,
dafür.
Genau, also nutze ich schon irgendwie quasi von Anfang an. Also ich habe irgendwann dieses Tool entdeckt und für mich schnell erkannt, dass es echt praktisch ist, weil ich finde, die Arbeit zum Beispiel mit sonstigen Software irgendwie meistens schwierig, vor allem für Bild und Co. und Schrift und überhaupt. Und ich finde, mit dem Tool ist es echt entspannt gemacht. Also du hast wirklich irgendwie viele Aufgaben, die schon irgendwie gefertigt sind. Und wenn du, so wie bei der TU, dann habe ich die Vorlage und ich drücke einmal, dann werden alle Zahlen nochmal ausgetauscht und das war's. Also wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann ist so eine TU. Und manchmal habe ich ein bisschen mehr Lust und mehr Zeit und dann ändere ich doch irgendwie ein Format oder hatte noch eine neue Idee und kann, aber das ist immer kann und ich muss. Und das macht irgendwie das macht was mit mir dann. Das ist immer ein, wenn ich möchte, mache ich's. Und wenn ich die Zeit habe, mache ich's. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn nicht, ist das trotzdem okay, weil das, was ich habe, ist stabil. Also man soll sich einfach eine Struktur eruieren irgendwie, was stabil läuft und alles drumherum. Kann, muss aber nicht. Und dazu gehört wirklich irgendwie die Schönheit von den ganzen Sachen, ob das wirklich irgendwie perfekt irgendwie in einer Linie ist und mit Rand und andrum. Also wirklich so dieses Perfektionismus irgendwie, was man oft bei Instagram zum Beispiel sieht und so. Das setzt die Leute so ungemein unter Druck und das muss nicht sein. Also bedenkt bitte dabei, bei allen Sachen, die ihr online seht, das sind immer Momentaufnahmen von den Leuten. Die zeigen irgendwie ein Arbeitsblatt, was sie vielleicht irgendwie mal gemacht haben. Vielleicht waren sie aber in der Zeit in Elternzeit, vielleicht sind sie gerade krankgeschrieben, vielleicht sind sie langfristig krankgeschrieben, vielleicht sind sie irgendwie nur mit, keine Ahnung, 10 Stunden in der Schule, vielleicht haben sie gar keine Kinder.
Oder vielleicht wurde es auch nur für Instagram
und
erstellt.
Vielleicht wurde es nur für Instagram gemacht und der Rest vom Unterricht sieht grottig aus. Also da muss man sich einfach frei machen, irgendwie, dass das alles so schön aussehen muss, wie es bei Instagram irgendwie der Fall ist, sondern schaut, dass es für euch passt, dass ihr aber dabei gesund bleibt. Und wichtig und Priorität hat immer der Unterricht. Und auch da kann man gucken, okay, wie gehe ich strukturiert ran? Und mit Unterrichtsvorbereitung meine ich nicht, heute mache ich irgendwie Seite X und morgen Seite Y, sondern tatsächlich, welche Kompetenzen will ich bei den Kindern ausbilden? Was ist das Ziel der Stunde? Welche Voraussetzungen bringen die Kinder mit? Und das ist die Vorbereitung. Das ist die eigentliche Vorbereitung. Danach, wenn ich mein Ziel habe, wenn ich die Voraussetzungen irgendwie habe, die Kinder mitbringen, kann ich überlegen, mit welchen Aufgaben ich irgendwie das Ganze noch irgendwie gestalten möchte. Aber das Ziel müsste klar sein.
Du bist ja auch beim Vibra tätig und hast da Referendare, wo du auch hospitierst. Und da werden ja für jede Stunde, die du hospitierst, diese Unterrichtsentwürfe geschrieben. Ich gehe mal davon aus, das macht man als Lehrer dann nicht mehr. Aber du hattest gerade so ein paar Punkte genannt. Also du arbeitest trotzdem mit diesen, ich nenne es mal Hauptpunkten aus dieser Art Unterrichtsvorbereitung oder Unterrichtsbriefing. Also willst du dazu noch mal kurz sagen, wie du das machst?
Also im Entwurf, man hat 10 Seiten geschrieben, man hat eine didaktische Begründung und pipapo, das mache ich natürlich nicht mehr irgendwie und vor allem nicht für jede Stunde, wobei ich dieses Entwurfschreiben echt geliebt habe, weil du hast dich wirklich in einer Thematik so vertieft. Also da bist du für diese Stunde wirklich der Experte schlechthin, wenn du es richtig gemacht hast. Das finde ich und profitiere heutzutage immer noch davon, aber tatsächlich, der Schritt ist so, man versetzt sich in die Lage der Kinder und überlegt, okay, wenn ich jetzt Aufgabe X machen müsste, woran könnte ich scheitern? So, und das war zum Beispiel der Fall letztens. Wir hatten jetzt Geometrie und ich wollte Strecken, Gerade und Schnittpunkte irgendwie einführen, beziehungsweise eigentlich wiederholen. Hat sich aber herausgestellt, dadurch, dass ich die 4. Klasse jetzt übernommen habe, hat sich herausgestellt, ich habe es eingeführt. So, ich habe damit gerechnet, damit war es ganz okay. Womit ich gar nicht gerechnet habe, die Kinder konnten mit dem Lineal nicht umgehen. Die haben einfach nicht gelernt, irgendwie eine Linie zu ziehen. So. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Praktikanten irgendwie bei mir in der Klasse und der hat gestaunt. Der meinte, 4. Klasse ist ganz schön hart irgendwie. Da habe ich gesagt, ja, und damit muss man irgendwie als Lehrkraft irgendwie rechnen. Das heißt, da müssen wir dann an der Stelle zurückrudern. Es nützt nicht weiterzumachen, sondern Lernvoraussetzungen der Kinder sind so, die können keine Linie ziehen, da kannst du gerade und Strecke eigentlich vergessen. So, und dann sind wir zurückgerudert und dann haben wir eine 1:1-Einleitung gemacht, irgendwie, wie zieht man eine Linie? Also didaktisch korrekt ist irgendwie, wenn man mit rechts schreibt, dann setzt man zuerst den Bleistift an dem Punkt, wo man eigentlich starten möchte und dann justiert man, dann kommt das Lineal ran, dann justiert man links mit dem Lineal noch und zieht die Linie von rechts nach links, um genau zu sehen, wo man hingeht, sozusagen mit dem Stift. Ja, und das haben wir geübt. So, und als das gesessen hat, dann haben wir weitergemacht.
Also man muss manchmal 2 Schritte zurück, um
dann man muss sich überlegen, wo können die Kinder scheitern. Das ist der Punkt. Also woran könnten wir denn scheitern? Also man hat das tolle Ziel und mein Ziel war cool, aber wir wären gescheitert, hätten wir nicht irgendwie die Basics erstmal mit dem Lineal geübt. Das macht ja, und das macht für alles Weitere keinen Sinn. Also wenn, weil jetzt die letzten Wochen hatten wir Parallele und wir hatten Senkrechte und dann kommen noch irgendwie Form und Körper. Wir hatten Schrägbilder noch dazu mit drin und so. Wenn die Kinder aber schon an Basics wie Linien ziehen scheitern, dann ist alles Weitere, was ich noch machen möchte, irgendwie. Und das ist der Kern der Vorbereitung, also sich wirklich hineinzuversetzen und zu überlegen.
Wenn du jetzt sagst, also jetzt in diesem konkreten Fall, war für dich oder setzt du dich dann wirklich hin und überlegst, okay, woran können die scheitern und wenn sie keine Linie ziehen können, dann mache ich das? Oder ist es eher so eine Sache, die du dann pragmatisch im Unterricht spontan entscheidest und merkst, okay, wir kommen nicht weiter?
Das ist beides. Also besser ist, du hast es als Lehrkraft irgendwie gewusst und dementsprechend kannst du agieren. Oder du hast so viel Flexibilität, dass du reagieren kannst. Ich finde, reagieren ist immer so die Notlösung, aber es ist besser als ignorieren dann. Also entweder du agierst, du reagierst oder du ignorierst. Ignorierst du, also Kinder, die in Geometrie scheitern, weil sie einfach nicht an Lineal halten können. Das ist doch Schwachsinn. Und deswegen ist es besser zu agieren und zu überlegen. Das ist ja groß irgendwie der Vorbereitung, zu überlegen, was sind die Kompetenzen, die die Kinder brauchen, um das leisten zu können. So, das musst du irgendwie so kleinschrittig irgendwie machen. Und wenn du eine Klasse gerade übernommen hast, wie ich, und du stellst fest, okay, die Basics sitzen nicht, die hast du aber irgendwie vorausgesetzt, dann musst du zurückrudern. Und dann musst du so viel Flexibilität haben, dass du erstmal das priorisierst, statt einfach nur weiterzumachen.
Also für den Unterricht, für die Unterrichtsvorbereitung ist für dich ein wichtiger Punkt zu wissen, was, also A, was ist das grobe Thema, was machen wir? B, was ist das Ziel am Ende der Stunde, also das konkrete Ziel, was ist das, was die Kinder innerhalb der Stunde dann lernen?
Genau.
Und
woran könnten sie scheitern?
Woran könnten sie scheitern? Da guckst du dann, wenn sie lernen müssen, eine Linie oder eine Gerade oder Strecke zu zeichnen. Das sind die 3, 4 Punkte an Kompetenzen, die sie dafür brauchen. Und wenn eine dieser Kompetenzen nicht vorhanden ist, das wäre dann das Scheitern. Also da geht es gar nicht darum unbedingt, dass du dir überlegst, was könnten sie falsch machen, sondern du überlegst dir, was müssen sie mitbringen, um das leisten zu können. Und dann weißt du, falls eine dieser Sachen nicht zutrifft, das wäre dann das Scheitern.
Ja, die Kinder, wenn die Kinder nicht irgendwie das Lineal halten können, dann werden sie keine Strecke zeichnen können.
Genau, aber die Kompetenz wäre ja, die Kinder können mit dem Lineal umgehen, wäre jetzt zum Beispiel eine Kompetenz, wo du dann sagst, also wo es mir gerade darum geht, dieser Punkt, das müssen die Kinder mitbringen und daran könnten sie scheitern, ist ja im Endeffekt der gleiche Punkt. Also sie können ja nur scheitern an Dingen, die als Kompetenz vorausgesetzt werden. Also
nee, da muss ich leider widersprechen. Okay. Also guck mal, bei der Strecke, es kann sein, dass sie wissen, was eine Strecke ist. Sie wissen, wie sie beschriftet wird und die kennen die Merkmale und so weiter und so fort. Das kennen sie. Das ist meistens irgendwie das Ziel. Also das Ziel wäre, die Schüler kennen irgendwie die Merkmale einer Strecke. So, ja. Und können, die Schüler kennen die Merkmale der Strecke und können irgendwie diese zeichnen und beschriften vielleicht. Ja, kennen die Merkmale vielleicht, ja. Können sie beschriften, ja. Können sie zeichnen, wahrscheinlich nicht. So, aber wenn sie A und C können, eigentlich können sie auch B. Aber warum können sie das nicht? Weil sie mit dem Lineal, das sind die Lernvoraussetzungen. Und die werden nicht irgendwie, die bringen sie die Kinder nicht mit. So, und da muss man sich überlegen, weil das sind so Basics, da denkt man als Lehrkraft in der 4. Klasse, die werden diese Basics beherrschen und Fakt ist, nein. Und das verursacht dann Stress, wenn ich mich als Lehrkraft nicht darauf vorbereitet habe. Wenn ich im Unterricht mittendrin feststelle, dass es nicht klappt und ich habe mir keine andere Strategie überlegt im Voraus, was wäre wenn, dann bin ich gestresst. Und wenn ich gestresst bin als Lehrkraft, entweder ich fange an, irgendwie laut zu werden oder ich ignoriere einfach, dass sie es nicht können und mache das nächste Thema in der Hoffnung irgendwie, keine Ahnung, verläuft sich. Also wichtig ist, man überlegt sich, okay, was ist, wenn? Und dann erst überlegt man sich die Methode. Und beim Seminar ist es meistens anders. Die LRKs überlegen sich eine schöne Methode, die haben ein Thema, die haben eine Methode und dann wird alles drumherum gebaut und meistens fallen sie in die Falle. Tappen sie in die Falle und haben einfach irgendwie vergessen, die Lernvoraussetzungen der Kinder ordentlich zu eruieren.
Ich stolper immer noch oder ich bleibe immer noch bei diesem, was kann alles schief gehen, hängen. Also ich kenne das auch von meiner Arbeit, wenn wir Projekte machen, haben wir auch immer eine Liste, was sind sozusagen Dinge, die schief gehen können oder Dinge, die das Projekt verlangsamen können oder was auch immer, wo man dann 3, 4 Punkte auflistet, die dann meistens auch relativ klar sind. Aber wenn man jetzt überlegt, ich habe eine Stunde und was kann schief gehen, das könnten ja im Endeffekt 1000 Sachen sein. Also wie kleinteilig machst du das dann?
Mittlerweile bin ich geprobt. Das Coole an den Hospice, die ich habe, genau, also ich kriege den Entwurf immer am Tag davor, habe Zeit, irgendwie mich da irgendwie durchzulesen und dann mache ich mir Notizen und dann gucke ich immer, okay, welche Falle lauert irgendwie und fallen sie rein, ja oder nein? Und bisher meistens ja. Also, weil die Erfahrung irgendwie fehlt vielleicht noch. Und ich hatte zum Beispiel letztens ein Hospiz zum Thema Diagramme. Das ist ein beliebtes Thema, auch vor allem in der Prüfung. Das sieht so einfach aus, so unscheinbar irgendwie. Man kann es schön, eine schöne Methode kann man irgendwie dafür anwenden. Aber das Ding echt hat Tücken irgendwie. Und wenn man sich das nicht vorher überlegt hat, welche Voraussetzungen die Kinder mitbringen müssen, um diese Arbeit irgendwie leisten zu können, dann hat man echt Probleme und dann hat man das Ziel am Ende nicht erreicht. Und da ist es nicht irgendwie, also die Kinder können meistens Informationen sammeln, die können sie irgendwie formatieren und sie wissen, was alles zu einem Diagramm gehört. Aber wenn sie es nicht gelernt haben, eine gerade Linie zu ziehen, an den Linien lang, dann hat man kein Diagramm. Und schon da. Wenn das nicht irgendwie besprochen wurde, dann ist es halt schwierig. Also das muss vorher überlegt werden. Und das ist wirklich, also bei mir, der Großteil meiner Vorbereitung ist nicht irgendwie das alles schön zu machen und die perfekte Methode zu haben, sondern zum Heimthema, zum Heimziel. Wo hole ich die Kinder ab? Wo stehen sie gerade, dass ich das Ziel nochmal irgendwie für die sichern kann? Das ist der Groß meiner Arbeit.
Okay, interessant. Das war mir so noch nicht klar. Haben wir bei den Tools noch eigentlich irgendwas vergessen, was du noch ergänzen wolltest? Da hatten wir, glaube ich, jetzt hauptsächlich den Worksheet Crafter.
KIs irgendwie ganz viel. Also zum Formulieren, zu protokollieren, auch irgendwie um Telefonate zu protokollieren, nutze ich auch die KI. Also gucken, welche Tools wirklich hilfreich sind, um irgendwie schneller arbeiten zu können. Also schnell und effektiv, ohne sich groß irgendwie zu verlieren.
Also KI nutzt du so ein bisschen, um Fleißarbeit abzunehmen, um Dinge, die du, ich sag mal, roh reingibst, zu strukturieren. Was hattest du noch in den letzten Folgen so erwähnt, um Silben zu markieren, um Texte zu differenzieren, dass du einen Grundtext hast und dann sagst, mach ihn eine Stufe schwieriger oder eine Stufe leichter.
Genau. Na, bei dem Protokoll geht es so, also du kannst mittlerweile mit der KI auch sprechen, dann drückst du auf Mikrofon und sagst, erstell bitte ein Protokoll, ich habe heute ein Telefonat mit Familie, dann schreibe ich eigentlich, sage ich nicht mit der Familie, aber ich kann es per Hand eintragen. Und dann am heutigen Tag, ich habe mit der Mutter gesprochen, folgende Themen haben wir besprochen, X, Y und Z. Fasse bitte zusammen. So, dann exportiere ich das Ganze, speichere in ein Word-Dokument, Elterngespräch geführt am Telefon, Protokoll geführt, gespeichert, dokumentiert, fertig. Und das sind keine 5 Minuten. Also müsste ich ein Protokoll irgendwie per Hand anfertigen, dauert es viel länger. Es ist nicht perfekt, aber ich protokolliere, dass ich dieses Gespräch geführt habe.
Und man hat die groben Notizen dann drin, dass man ungefähr weiß, worum es ging.
Noch ein Hebel, was wir noch als Lehrkraft haben, die Korrektur. Die Korrektur frisst richtig viel Zeit. Und es ist die Frage irgendwie, wie viel muss man tatsächlich korrigieren? Muss alles korrigiert werden, ja oder nein? Können die Kinder selbst korrigieren, ja oder nein? Ich sage auf jeden Fall ja. An der Klassenarbeit können die Kinder nicht irgendwie selbst korrigieren, aber mein Leseband können sie selbst korrigieren. Zum Beispiel dafür ist die Korrektur irgendwie vorbereitet und die kann ich nach Ablauf der Zeit wird die Korrektur einmal eingeblendet, dann werden grüne Häkchen rangemacht oder korrigiert und dann ist es auch korrigiert.
Du hast gerade gesagt Leseband, du meinst aber die TÜ.
Nee, ich meine alles. Also Rechenband, TÜ, genauso. Okay. Also es muss nicht alles von mir irgendwie korrigiert werden. Also und dafür muss man die Korrektur einfach vorbereiten und auch da hilft die KI. Also mittlerweile, wenn man ein Arbeitsblatt irgendwie, wenn man vom Verlag keine Korrektur irgendwie bekommen hat, hat man auch die Möglichkeit, hier ein Arbeitsblatt hochzuladen und die KI, zum Beispiel bei Mathe, rechnet die KI alles aus und man muss es per Hand vielleicht übertragen. So kostet aber weniger Zeit, als wenn man alles irgendwie per Hand irgendwie oder selber rausrechnen müsste oder so. Wichtig ist, dass man einfach in seiner Vorbereitung diese Korrektur irgendwie vorbereitet hat, dass die da ist, damit die Kinder dran damit arbeiten können. So. Das heißt, man muss sich in dieser Vorbereitungszeit, so, die man hat, die man sich ausgerechnet hat, das muss drin sein. Das heißt, man fängt nicht mitten im Unterricht nochmal schnell eine Korrektur vorzubereiten, sondern man hat sich vorbereitet und das ist irgendwie ein Teil davon, diese Korrektur vorzubereiten. So, und das heißt, kurz überlegen, was brauche ich alles während des Unterrichts, damit mein Tag so stressfrei wie möglich irgendwie ablaufen kann.
Also Ziel deiner Vorbereitung ist es, dich auf die Eventualitäten vorzubereiten, dass du alles da hast und damit auch dein Stresslevel im Unterricht zu kontrollieren.
Genau.
Je weniger Stress du hast, umso weniger Konflikte gibt es. Je gelassener reagierst du dann auf verschiedene Situationen und kommst dann eigentlich auch entspannter ja, durch den Schulalltag.
Genau, also ich komme nach Hause und bin einfach nicht so gestresst. Und das ist dann reagiere ich auch gelassener auf vielen Situationen, wenn spontan irgendwie Vertretung sein soll oder so. Das, ja, ist halt so. Also ganz, ganz entspannt. Also ich bringe einfach viel Struktur mit. Ich habe eine ganz klare Haltung, auch eine ganz klare Form, irgendwie das Ganze zu kommunizieren. Ich bin sehr empathisch irgendwie meinen Kindern gegenüber. Ich bin aber nicht aufopferungsvoll irgendwie. Also ich habe auch irgendwo meine Grenzen. Und das ist vor allem Richtung Eltern quasi, das, ich kann mir nicht jedes Problem rüberstülpen. Das heißt, man muss auch kurz mal innehalten und überlegen, okay, nehme ich dies, ist es ein Problem, was mich betrifft oder mich nicht betrifft, möchte ich es annehmen oder nicht? Und dann muss man diese Entscheidung treffen wieder irgendwie, okay, ja oder nein, aber und dann loslassen. Also ich glaube auch Gedankenkarussell ist bei vielen Kollegen irgendwie ein Problem, was mir hilft und vor allem abends zum Beispiel notieren. Dann was notiert ist, muss nicht mehr im Kopf bleiben. Weil ansonsten liege ich flach irgendwie, liege da in meinem Bett und überlege, oh je, Jesse, heute, das darfst du nicht vergessen, morgen musst du das doch machen. So, da kann ich nicht mehr einschlafen, weil ich muss mir das merken und dann ist vorbei. Dann ist notieren eine gute Lösung. Dann notieren. Und dann kann man irgendwie wieder entspannt was anderes denken, als die Aufgabe, die man noch bloß nicht vergessen muss. Und dann überlegen auch irgendwie, was will ich noch alles zusätzlich machen? Wie viele Kapazitäten haben wir? Was muss ich noch privat irgendwie alles erledigen? Irgendwie? Und dann gucken, ob wirklich jede Aufgabe, für die ich mich in der Schule melde, wirklich irgendwie so wichtig ist. Mhm. Oder ob die Arbeit im Kollegium eher nicht verteilt werden.
Also sowas, das spielt jetzt auf Dinge wie Festkomitee, ja, Mediengruppe, genau, und Bücherei, Aufgaben und.
Genau, und also auch ruhig irgendwie hinterfragen, ist alles, was gemacht ist, immer noch irgendwie aktuell ja oder nein? Weil nicht alles, was an Schulen läuft, ist sinnvoll. Also manche Sachen da haben sich einfach irgendwie, sind so, weiß ich nicht, allgemein Kulturgut irgendwie geworden, die sind aber nicht mehr zeitgemäß oder die sind nicht mehr irgendwie, die müssen nicht sein. Also spätestens, wenn ein Großteil vom Kollegium irgendwie gegen Aktionen oder keinen Bock auf irgendwas hat, irgendwie, dann sollte man das vielleicht sein lassen, weil das kostet dann.
Besonders beliebt, in Anführungsstrichen, sind ja diese Projektwochen, wo man dann überlegt, irgendwie, okay, man macht irgendwie eine Woche lang Dinge mit den Kindern. Und dann, was man da teilweise dann sieht, sind das Dinge, die man eigentlich im Hort machen sollte. Also wo die Kinder dann irgendwelche Bastelaufgaben
oder Filme gucken,
ja, wo man dann einfach denkt, ja, wozu machen die Kinder das in der Schulzeit? Also das, ja, also so eine Dinge auch gern mal hinterfragen und überlegen, ist es jetzt wirklich eine Sache, die,
ja, die für sinnvoll die Schule ist. Also ja. Wo ist der Mehrwert für die Kinder? Und also, dass sie Spaß und Freude haben, ist ja eine Sache irgendwie, aber die Schulzeit ist eigentlich Lernzeit und die muss irgendwie effektiv genutzt werden. Da muss man schon, ja, oder Weihnachtsfeier oder jetzt zum Beispiel bei mir an der Schule hat die Stadt irgendwie Unmengen an Bastelmaterial besorgt, irgendwie damit ein Nachmittag zusammen mit den Familien gebastelt werden kann. Und das finde ich ein Unding. Also ich hätte lieber diese mehrere Tausend von Euro in Material für die Schule investiert. Also ich bin auch irgendwie als Lehrkraft bin ich irgendwie kein Dienstleister, der einen Spaßnachmittag für Familien irgendwie anbieten, ist nicht meine Aufgabe. So, und wenn es den Familien so wichtig ist, dann sollen die Eltern und die Klassen das selbst vorbereiten. Dann bin ich gern zu Gast irgendwie, ich habe damit kein Problem. Aber ich bin nicht diejenige, die das organisiert. So, und dann auf Nachfrage heißt es irgendwie, es wurde schon von der damaligen Schulleiterin übernommen quasi und seitdem ist es irgendwie da geblieben. Es hat es keiner hinterfragt, keiner hat Lust drauf. Aber alle machen es.
Ja, in der Weihnachtszeit ist ja auch viel zu tun, ne? Und jeder weitere Termin im Kalender ist natürlich, muss wohl überlegt sein. Also bei uns im Verein haben wir die Weihnachtsfeier dann teilweise im Januar oder Februar gemacht, weil vorher einfach keine Termine irgendwie zu finden waren, wo jeder dann Zeit hatte. Jetzt haben wir ja viel die beruflichen Aspekte uns angeschaut. Im Bereich ja, des Privaten oder der eigenen mentalen Pflege, gibt es da nochmal irgendwie Sachen, die du machst?
Ich gehe jeden Tag spazieren oder joggen. Also mindestens 30 Minuten irgendwie, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Das ist irgendwie so, und dann nehme ich auch nichts mit. Also kein Handy, kein gar nichts. Das heißt, ich bin irgendwie für niemanden erreichbar. Ich bin nur für mich. Das ist ganz angenehm. Dann kann man noch irgendwie, statt To-Do-Listen irgendwie aufzuschreiben, kann man irgendwie, was habe ich schon geschafft, listen, um ein gutes Gefühl zum Beispiel zu bekommen, dass man wirklich viel geschafft hat.
Das mache ich zum Beispiel, dass ich To-Do-Listen schreibe und möglichst kleinteilig. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen muss und ich muss in 3 Sachen aus verschiedenen Läden holen, weiß nicht, einmal Drogeriemarkt, einmal normaler Discounter und dann Schreibwarengeschäft, dann schreibe ich nicht hin halt einkaufen, sondern einkaufen da, um möglichst viel abzuhaken.
Ja, das vermittelt ein gutes Gefühl, wenn du irgendwie richtig viel abgehakt hast. Also dementsprechend mache ich das auch. Das habe ich in Prüfungszeiten auch immer wieder gemacht, um einmal für mich irgendwie nicht zu vergessen und dann aber auch irgendwie, um dieses Gefühl zu haben, das zu schaffen irgendwie in der Zeit. Ja, und klare Zeiten irgendwie festmachen, irgendwie wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht. Also wann ist irgendwie meine Arbeitszeit zu Hause auch zu Ende? Und wann beginnt irgendwie meine Freizeit und Familienzeit irgendwie? Und das muss man aber festlegen, ansonsten ist man so schnell, rutscht man dann wieder rein, dass man wieder am Computer ist oder dass man zum Telefon greift oder irgendwie. Und ich glaube, feste Zeiten sind dann vergünstigt, um das irgendwie einzuschränken. Also man braucht wirklich eine klare Haltung und es ist Professionalität irgendwie. Damit meine ich nicht, dass man völlig empathielos unterwegs ist, sondern Professionalität irgendwie. Die Grenzen ganz klar irgendwie markieren, das sind meine Grenzen und die sind auch nicht verhandelbar. Also wenn ich irgendwie am Donnerstag nicht im Schuldienst bin, dann gibt es von mir keine Antwort zu erwarten. Und wenn ich doch schaffe zu antworten, dann bitte können Sie sich bedanken, denn das ist keine Selbstverständlichkeit. So, und das ist eine klare Haltung. Und letztendlich muss sich jeder im Bewusstsein, wir sind als Lehrkraft keine Dienstleister. Wir sind den Eltern keine Rechenschaft schuldig. Das heißt, wir müssen uns auch nicht erklären. Wir müssen informieren. Aber ich muss nie etwas rechtfertigen. So, und das ist eine ganz klare Sache. Und das entspannt mein Leben irgendwie ungemein. Ich mache meine Arbeit, die mache ich gut. Ich habe eine klare Haltung. Manchmal bin ich irgendwie nicht immer sehr zufrieden oder manche Themen triggern mich irgendwie so leicht. Und dann muss ich mich bewusst entscheiden, loszulassen. Aber im Allgemeinen habe ich wenig Stress. Und das ist irgendwie, es arbeitet sich dadurch irgendwie deutlich leichter. Und trotzdem schaffe ich viel, weil meine Arbeit macht mir ja dadurch halt Spaß. Ich bin nicht von der Arbeit gestresst. Das heißt, wenn ich lustig bin und nichts anderes irgendwie zu tun habe, dann setze ich mich doch gerne an den Rechner und mache für den Klassenraum was. Oder überarbeite ich ein Arbeitsblatt oder. Aber ich mache es halt gern, ohne Stress.
Ich will nochmal ganz kurz auf ein Thema zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Ich weiß, dazu wollten wir nochmal eine eigene Folge machen. Und zwar ist es nochmal das mit den Eltern, wo du gesagt hast, du bist kein Dienstleister, du musst dich nicht rechtfertigen, aber du musst informieren. Du handhabst es ja auch so, dass du die Eltern möglichst viel informierst. Also das ist ja auch Teil deiner Arbeitsroutine, weil du selber sagst, je mehr Informationen du den Eltern gibst, und da geht es jetzt hauptsächlich darum, was passiert im Unterricht, also welche Themen bearbeitet ihr, was habt ihr gemacht, welche Methoden hast du angewendet. Je mehr du den Eltern gibst, umso weniger Fragen kommen eigentlich auch auf. Und viele.
Naja, aber also auch da ist es so, ich kann, aber ich muss nicht. Also ich habe 2 Informationskanäle. Ich habe einmal eine Pinnwand für die Eltern, dann kommen darauf irgendwie keine personenbezogenen Daten, aber die Termine, irgendwelche Broschüre, also Sachen, die relevant sind für einen Ausflug, die Information. So muss ich keine elendig lange E-Mail irgendwie für alle, wo ich das nochmal erläutere, weil man schickt selten irgendwie, also weiß ich nicht, aus der Wirtschaft kenne ich so, man leitet eine Datei weiter, for your interest, fertig, aus die Maus. Das macht man mit Eltern halt nicht. Und so habe ich immer früher irgendwie meine E-Mail so schön ausgeschmückt und 20 Mal nachgelesen und korrigiert und jedes Mal 3 Mal umgedreht. Und so mache ich es mit der Pinnwand nicht mehr, sondern ich habe diese Pinnwand, ich habe eine vorgefertigte E-Mail. Liebe Eltern, die URL ist auch nochmal drin. Liebe Eltern, auf unserer Pinnwand sind neue Informationen, speziell zu diesem Thema X. Schauen Sie bitte nach. Und damit sind alle informiert. Das heißt, eigentlich würde dieser Rahmen irgendwie schon mal reichen, dass die Eltern informiert sind. Grundsätzlich über alles, was bei uns so wichtig ist. Und dann bin ich noch so nett und schreibe so eine Art Newsletter für die Eltern, damit sie wissen, was wir im Unterricht gemacht haben. Das heißt, dann schreibe ich die Themen, ich schreibe irgendwie, was anfällt, was wir gemacht haben, wie die Stimmung ist, wie ich die Arbeitsweisen der Kinder irgendwie finde. So,
wo es hakt vielleicht.
Wo es hakt irgendwie, was wir alles noch vorhaben. Letztens habe ich mich auch herzlich bedankt für die tollen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich lobe die Eltern, ich lobe die Kinder. Ich versuche irgendwie so, dass die Eltern das Gefühl haben, die waren auch dabei und die wissen, wo die Kinder irgendwie stehen. Und von den Eltern aus meiner alten Klasse weiß ich, dass es für die total wichtige Informationen sind, weil die wissen ganz genau, wo die Kinder gerade irgendwie arbeiten. Das heißt, die können wirklich spezielle Fragen stellen. Das heißt nicht, wenn die Kinder nach Hause kommen, heißt es nicht, na, wie war die Schule, sondern wie war es heute im Thema, in Mathe, irgendwie bei dem Thema, wie fühlst du dich so? Und die Kinder können nicht mehr sagen, ja, es war gut, sondern die müssen sich schon mit der Thematik auseinandersetzen. Das heißt, die Eltern sind informiert und keiner kann danach sagen, oh, ich habe ja gar nicht gewusst, sondern es wurden alle irgendwie informiert.
Genau, aber der Punkt, worauf ich da hinaus wollte, ist, du arbeitest dadurch, dass du diesen Newsletter verschickst, und zwar ein an alle, also ist ja immer der gleiche, du bereitest einen vor, schickst dann alle 20, 25 Eltern, wie viel man auch immer hat. Damit arbeitest du aber präventiv, weil dadurch fallen viele Elterngespräche oder Eltern-E-Mails weg, die normalerweise anfallen würden, wenn man diesen Newsletter nicht schreibt. Das heißt, du wandelst, ich sag jetzt mal, anstrengendere Arbeit, nämlich die Kommunikation mit den Eltern, wo du jedes Elternteil dann einzeln Fragen beantworten musst, in eine positivere Arbeit um, wo du die Eltern einfach gesammelt informierst. Also das wäre auch nochmal mehr eine Taktik oder eine Haltung, zu gucken, wo kann ich proaktiv sein, um im Nachgang
zu vermeiden. Ja, präventiv. Ein gutes Beispiel ist mit der TU. Also meine TU hat seit 2 Wochen einen QR-Code, weil wir wollen bald das schriftliche Multiplizieren irgendwie üben. Das kleine 1x1 muss sitzen und bei vielen ist es halt noch nicht der Fall. So, das heißt, die haben einen QR-Code, die sollen zu Hause irgendwie üben. Da ist eine Webseite quasi hinterlegt und da können sie irgendwie üben, selbstständig. So, und ich weiß, das kann ich dir wirklich versichern, hätte ich keine E-Mail rausgeschickt mit der Information, was dieser QR-Code auf sich hat, ich hätte bestimmt viele Mails bekommen, irgendwie, was das ist und warum, weshalb und so. Und jetzt hatte ich halt letztens mein Newsletter rausgeschickt, ich habe den QR-Code erwähnt, ich habe gesagt, irgendwie, liebe Eltern, irgendwie, wir werden nach den Weihnachtsfeiertagen irgendwie mit dem schriftlichen Rechenverfahren starten und deswegen wollen wir die Malfolgen auffrischen. Das heißt, nach den Weihnachtsfeiertag kann kein Elternteil kommen und sagen, oh, mein Kind kann die Malfolgen nicht oder wir hatten keine Zeit oder so, weil die hatten unendlich viele Wochen Zeit, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. So, das heißt, die kann jetzt üben. Es kann keiner kommen und sagen, das habe ich nicht gewusst. Also ich arbeite präventiv, dass ich mir diese E-Mails irgendwie, diese Fragerei irgendwie am Ende noch gespart habe. Aber ich arbeite zweifach präventiv, weil ich weiß irgendwie, die Quote von den Kindern, die das nicht aufgefrischt haben werden, die wird geringer sein, als wenn ich es nicht irgendwie geklärt hätte. Und deswegen empfinde ich diese E-Mails irgendwie als praktisch irgendwie. Und auch da muss ich nicht alles, jedes Wort irgendwie selbst schreiben, sondern ich schreibe grob irgendwie und mittlerweile ist es echt grob, dann sage ich irgendwie meiner lieben KI, liebe KI, formuliere bitte diese E-Mail irgendwie XYZ. Und dann hat das eine schöne Formulierung. Ich prüfe nochmal, genau mal rüber und dann bin ich fertig. Und die Eltern sind informiert. Im besten Falle kriege ich noch ein paar Antworten zurück. Vielen Dank für das Feedback oder vielen Dank für die Information, ist ja toll. dann sind alle glücklich und zufrieden. Aber auch, wenn ich möchte. Also es ist kein Zwang. Irgendwie, ich mache es gern. Ich weiß die Vorteile irgendwie davon. Und dementsprechend mache ich es gern. Aber es ist kein Muss.
Also wenn man jetzt so hört, Newsletter, kann man ja denken, du machst das irgendwie jede Woche. Aber das ist dann immer, wenn du das Gefühl hast, so, jetzt sind wieder Dinge passiert.
Ja, oder es kommt noch einiges auf uns zu irgendwie. Es war günstig jetzt wie bei den Malfolgen. Bei den Lernwörtern war jetzt auch irgendwie so, wenn so einigen Sachen, Rechenband irgendwie haben wir eingeführt. Da wollte ich dazu ein paar Rückmeldungen geben, wie das Gefühl der Kinder auch war, wie die Rückmeldung der Kinder war und so. Da hatte sich so einiges angesammelt und deswegen meistens sind es elendig lange E-Mails. Ich bezweifle fast, dass alle irgendwie das Ganze durchlesen. Aber die Eltern fühlen sich gut informiert. Die haben das Gefühl irgendwie, die wissen, wo die Kinder gerade stehen und was die Kinder irgendwie beschäftigt in der Schule. Und das finde ich wichtig. Das ist nicht die Blackbox irgendwie, so wie beim Fight Club irgendwie, was in der Schule ist, bleibt in der Schule. Nein, muss nicht. Und es kommt zu Hause aber viel an. Also auch die Kinder, letztens hatte ich ein Gespräch telefonisch mit den Eltern und es fällt immer wieder diesen schönen Satz und ich musste so schmunzeln. Frau Deta hat gesagt. Und ich muss jedes Mal so lachen. Ja, also es kommt zu Hause viel und es kommt mittlerweile über vielen Kanälen. Also die Eltern sagen und die Kinder sagen es. Das finde ich so lustig. Also das ist mein Lieblingssatz.
Gut, also ich denke, wir haben über das Selbstmanagement des Lehrers so ein paar Dinge besprochen, wie du sie umsetzt. Jetzt kann jeder natürlich überlegen, was auf seine Situation zutrifft und ob er Dinge davon übernehmen kann oder möchte.
Naja, wichtig ist auch, dass man für sich das macht und nicht für andere. Also man soll aufhören, sich mit anderen zu vergleichen oder so. Also wirklich jeder ist einzigartig irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das Kollegium unter sich. Also jeder ist ein einzelner Mensch irgendwie. Und die einen haben einfach zu Hause mehr zu tun, weil sie vielleicht kleine Kinder haben, weil sie vielleicht Eltern oder Großeltern pflegen. Also man weiß es halt nicht. Oder und manche haben keine Kinder und können tolle Sachen irgendwie präsentieren und sich richtig doll für die Schule einsetzen und noch mehr machen. Jeder, wie er kann. Priorität hat der Unterricht und die Voraussetzungen der Kinder. Das ist das A und O. Alles andere kann man priorisieren und dann kann man erledigen. Aber es ist kein Job, wo wir Tag und Nacht arbeiten müssen, wo wir irgendwie nicht mehr schlafen und nicht mehr essen und mit Bauchschmerzen noch in die Schule gehen, sondern irgendwie je entspannter man das irgendwie gestaltet, so gern macht man das auch und dann bedingt sich das eine mit dem anderen automatisch. Also ich mache irgendwie wirklich meine Listen, ich gucke, worauf habe ich Lust, worauf habe ich keine Lust, aber was gemacht werden muss. Und wenn ich aber lustig bin und noch Zeit habe, kann ich irgendwie dies und das noch. Also ich habe ganz viel vor noch, was ich gerne machen möchte. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann hat es nicht die Priorität. Punkt. Aber nicht links und rechts gucken, was alle machen und vor allem nicht bei Instagram gucken. Da kann man, selbst ich bin manchmal neidisch und ertappe mich, was ich noch alles viel schöner machen könnte und sowieso weshalb, warum. Also wirklich irgendwie ganz bei sich bleiben. Und gucken, dass man das Beste irgendwie rausholt, ohne Gesundheit oder Familie irgendwie zu gefährden.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Solltet ihr Fragen haben, meldet euch sehr gerne.
Und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.